Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
Zusammenfassend kann man sagen, man überschätzt, wie individuell man als Individuum ist. Man denkt immer, man ist so eine ganz besondere Schneeflocke. Und es ist der Wahnsinn, dass dann zum Beispiel ChatGPT mir so gut dabei helfen kann. Aber eigentlich ist man so wie alle anderen. Ich bin einer von Milliarden von Eltern, die nach irgendwelchen Kinderkrankheiten fragen. Und einer von Millionen von Leuten, die nach irgendwelchen Cafés in Paris fragen. Aber auf der professionellen Ebene unterschätzt man, wie individuell die eigene Arbeit ist. Die fühlt sich vielleicht manchmal doof an und als könnte ein interessierter Affe das machen. Aber das ist viel spezifischer und erfordert viel mehr Erfahrung, als man im Allgemeinen so täglich wahrnimmt. Wir Menschen neigen dazu, die Wichtigkeit von Intelligenz zu überschätzen und die Wichtigkeit von Erfahrung zu unterschätzen.
Große Sprachmodelle, also LLMs wie ChatGPT, Mistral, Claude und so weiter, haben in den letzten Jahren für viele Menschen und Organisationen neue Chancen eröffnet und die Einstellung zum Thema künstliche Intelligenz grundlegend verändert. Die Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 brachte die praktische Nutzbarkeit von KI auf ein völlig neues Niveau. Unter anderem wegen der für fast alle Menschen einfach zu nutzenden Benutzerschnittstelle, also natürlich sprachige Dialoge, und weil man ein einziges Modell für viele Aufgaben nutzen kann, statt wie davor für jeden Anwendungsfall ein eigenes Modell zu trainieren. Seit 2022 haben die großen Sprachmodelle immer mehr dazugelernt und wurden dabei immer effizienter. Eine Entwicklung sind dabei die sogenannten Reasoning-Modelle, die über eine Aufgabe erst einmal nachdenken, einen Lösungsweg finden und erst dann die Ausgabe erzeugen. Sie sind dabei immer noch darauf beschränkt, Ausgaben zu erzeugen. Die nächste anstehende Revolution bringen die KI-Agenten, also die Kombination aus einem großen Sprachmodell und Werkzeugen, die das große Sprachmodell nutzen kann, um gezielt Informationen aus anderen Systemen abzufragen oder Aktionen durchzuführen. In den Folgen 74 und 75 habe ich darüber mit Michael Kirchner von der IBM gesprochen. Im ersten Teil ging es beispielsweise darum, wie sich die klassische Geschäftsprozessautomatisierung, Business Automation, hin zu den KI-Agenten weiterentwickelt hat und für welche Prozesse sich die Agenten jetzt besonders gut eignen. Im zweiten Teil standen Fragen rund um den EU AI Act, sicherheitstechnische Risiken und der Einsatz von KI-Agenten auch für kleine und mittelständische Unternehmen im Fokus. Die beiden Folgen sind auch ein guter Ausgangspunkt, wenn man sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt hat. Wenn man sich heute über KI-Agenten informiert, findet man schon einige Beispiele wie die Buchung von Fahrkarten oder Terminen. KI-Agenten nutzen dabei quasi einen Browser, um Webseiten und Webanwendungen zu bedienen. Das kann sehr nützlich sein für einen Menschen und ihm viel Arbeit abnehmen. Für Unternehmen und Verwaltung geht es aber häufiger darum, sich häufig in ähnlicher Weise wiederholende Abläufe zu automatisieren. Die Werkzeuge, die dafür benötigt werden, sind dann überwiegend die eigenen IT-Systeme, wie das Kundenmanagement, CRM, Warenwirtschaft, ERP-Systeme und so weiter. Dort stecken die notwendigen Informationen und dort müssen Aktionen ausgelöst werden. Wenn die Auslöser dieser Prozesse oder die zu verwendenden Informationen in schwach strukturierter Textform vorliegen, also zum Beispiel E-Mails, oder ihre Ergebnisse hochindividualisierte Texte sind, wenn die Prozesse selbst innerhalb der vordefinierten Grenzen flexibel abgearbeitet werden müssen, dann schlägt im Unternehmenskontext die Stunde der KI-Agenten. Wie unterscheiden sich also KI-Agenten für den persönlichen Einsatz von solchen für Unternehmen in Bezug auf Verlässlichkeit, Sicherheit, Auswirkungen bei Fehlern? Vor welchen technischen, organisatorischen und kulturellen Herausforderungen werden Unternehmen bei der Einführung solcher Agenten gestellt? Und was muss man tun, damit ein KI-Agent kein Pilotprojekt bleibt, sondern das Unternehmen nachhaltig voranbringt? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Dazu habe ich mir heute Maximilian Miesch eingeladen. Er ist Partner Technical Specialist bei IBM und vermittelt auch komplexe KI-Themen verständlich auf seinem YouTube-Kanal. Hallo Max, schön, dass du da bist. Stell dich bitte gerne selber nochmal vor.
Hi. Ja, super, vielen Dank. Also, hi, in diesem Sinne, ich bin der Max. Einfach nur Max, das Leben ist zu kurz für so einen langen Vornamen. Ich mache meine komplette Karriere schon KI. Das sind jetzt bald 8 Jahre. Ich war zuerst im Automotive-Umfeld, so als AI-Engineer, so viele Jahre als 5 Jahre. Da habe ich ganz viel zu Computer Vision gemacht. Es war damals noch so ein bisschen eine andere Zeit, anderes Paradigma. Da hat man Modelle noch selber trainiert. Da habe ich dann auch eigene Architekturen mehr ausgedacht und aufgesetzt und entwickelt und Daten gesammelt. Und damals musste man dann auch noch solche Sachen wie Wenn man mit mehreren GPUs ein Training machen wollte, dann musste man das bei den TensorFlow, also dem Framework der Wahl damals, alles noch selber machen, selber programmieren. Es war, also ich bin quasi noch in der anderen, in der vorangegangenen Generation, der im letzten AI-Hype, könnte man auch sagen, bin ich professionell groß geworden. Und habe dann auch, ich habe es gerade eben nachgeschaut, am 17. Mai 2021 habe ich meinen OpenAI-Account gemacht. Also sprich, ich war bei GPT-3, war ich noch ganz vorne mit dabei, da kam das gerade frisch raus. Und seitdem beschäftige ich mich auch mit Large Language Modeln, was jetzt eben dann, was sind denn das jetzt, viereinhalb Jahre quasi, wenn ich offiziell nachweise mit meiner OpenAI, willkommen bei OpenAI-Mail. Ja, und seit nun 3,5 Jahren bin ich bei IBM als Customer Success Manager, als Partner Technik Specialist. Die Titel sind Schall und Rauch. Auf jeden Fall bin ich da jetzt in einer Rolle, die eine gute Nummer abstrakter ist, wo ich Überblick über ganz viele verschiedene Industrien habe, ganz konkret mit Kunden zusammen Use Cases erarbeite, Projekte anbahne bzw. scope und in die richtigen Wege leite, teilweise auch immer noch selber umsetze. Und so im ganz, ganz plump gesagt, meine Aufgabe ist quasi diese jetzt extrem schnelle Gen-AI-Welt, die in diesen 4 Jahren, denen ich da jetzt schon so ein bisschen meine Nase reinstecke, nochmal Woche für Woche an Geschwindigkeit gewinnt, mit der teilweise in einer ganz anderen Zeitspanne funktionierenden Businesswelt zusammenzubringen. Das ist quasi jetzt meine Aufgabe der letzten 3 Jahre. Ja, und da in dem Rahmen haben wir uns kennengelernt, Thomas, und jetzt darf ich hier ein bisschen was erzählen.
Genau, ich hatte dich beim Vortrag erlebt und ich fand, du hast das richtig gut erklärt damals. Deswegen dich auch gerne eingeladen. Heute wollen wir jetzt nicht so tief in die Grundlagen der KI-Agenten eintauchen. Das haben wir ja in den Folgen 74 und 75 schon gemacht. Aber vielleicht könntest du trotzdem nochmal aus deiner Sicht mit deinen eigenen Worten sagen, was sind KI-Agenten für dich?
Da könnte ich jetzt natürlich ungefähr, wie viele Stunden haben wir jetzt? 2, 3, 5 Stunden drüber erzählen.
Das Internet ist unendlich.
Ja. Die Grundintuition finde ich aber trotzdem sehr wichtig und die möchte ich jetzt mal so ganz kurz hier erklären. Weil unter der Haube ist ein Agent einfach ein Large Language Model, das Tools verwenden kann. Das muss man sich immer wieder mal vor Augen führen. Ich meine, auch jetzt hier in dem Hype, in dem wir jetzt gerade alle leben, da passen viele Unternehmen auch ihre Definition von Agenten so an, dass die zufälligerweise ihrem Geschäftsmodell passt. Demnach, wenn ihr Zuhörer hier verwirrt seid, weil irgendwie jeder was anderes von einem Agenten redet, das ist normal, das ist, im Moment ist es ein bisschen wild. Aber die grundlegende Definition, zumindest die ich bevorzuge, ist, dass es ein Large Language Model ist, das Tools, das Werkzeuge verwenden kann. Diese Werkzeuge sind einfach Softwarekomponenten. Und das ist am Ende des Tages trotzdem Text rein, Text raus. Dieses Large Language Model bekommt Text, da ist dann die eigene Abfrage, die eigenen Interaktion, die man die Frage, die man dem Modell halt gestellt hat, die ist dann ein Teil davon und ganz viel noch drumherum, wo dem Modell erklärt wird, dem Large Language Model erklärt wird, dass es jetzt diese Tools zur Verfügung hat, dass es ein Agent ist, dass es jetzt nachdenken soll, dass es dann dieses Tool ausführen soll und dann kann dieses Large Language Model eine Antwort geben, in der dann drin steht, dass es dieses oder jenes Tool, diese oder jene Softwarekomponente verwenden möchte, um diese Anfrage vernünftig zu erfüllen. Und das wird dann ausgeführt von dem agentischen Framework, das drumherum ist. Und warum reite ich da drauf rum? Warum ist das wichtig? Weil es ist am Ende des Tages, es ist Text rein, Text raus. Und wenn das immer das Problem, das du lösen möchtest, nicht in irgendeiner Weise textueller Form repräsentiert werden kann, dann wird es schwierig. Aber es ist dann doch wiederum erstaunlich, wie viele Probleme sich in textuelle Form bringen lassen.
Und dann gibt es natürlich auch Werkzeuge, die dann zum Beispiel aus Text dann wieder eine Infografik erzeugen können oder andere Programme fernbedienen können, um eben halt auch Aktionen auszuführen, sodass dann wieder das Ergebnis nicht nur der Text ist, sondern eben halt der Nebeneffekt, dass man eine Fahrkarte bekommt oder was auch immer.
Ja, vollkommen richtig. Aber da kommen wir jetzt auch an den Punkt, da werden wir später noch ganz viel drüber reden, über die Voraussetzungen und Limitierungen, die dieser Ansatz in der realen Welt hat. Weil es, um mal bei diesem ganz greifbaren Beispiel einer Fahrkarte zu bleiben, um diese Fahrkarte bestellen zu können, muss, wer immer diese Fahrkarte ausstellt, eine API zur Verfügung stellen, eine programmatische Schnittstelle, die via einem Programmaufruf, via irgendeiner Weise geartetem Text bedienbar ist. Und das ist oft auch dann das ganz reale Problem in der Praxis, dass die Tools, die man da gerne verwenden wollen würde, so gar nicht so einfach zur Verfügung zu stellen sind für den Agenten. Aber da kommen wir später sicherlich noch umfangreich drauf zu sprechen.
Okay, denn heute wollen wir jetzt über die konkreten Anwendungsfälle für Unternehmen sprechen. Und deswegen, wie unterscheidet sich jetzt ein KI-Agenten im privaten Umfeld, also was eine Person für sich macht, von einem geschäftlichen Anwendungsvorfall?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die mich natürlich in meinem täglichen Job sehr, sehr viel rumtreibt. Weil, wenn wir alle kennen ja unsere Large Language Model, Gen AI Assistenten der Wahl. Das kann halt ein ChatGPT sein, das kann ein Claude sein, das kann ein Gemini sein. Rock verwenden ja auch manche Leute. Die sind super. Die sind mega geil. Gar keine Frage. Und wir alle sind begeistert davon. Also unglaublich, wie schnell sich das in uns, in meinem Umfeld verbreitet hat. Ich meine, da bin ich vielleicht auch ein bisschen Evangelist. Aber der Mehrwert, also jeder ist begeistert. Und was ich natürlich viel dann mitbekomme, jetzt auch gerade so in den letzten 1 bis 2 Jahren, da sind mit dieser Begeisterung viele im Unternehmen halt losgelaufen und haben gesagt, Mensch, wenn das privat so gut funktioniert, dann muss das im Unternehmen ja, dann ist das für meine Arbeit ja auch mega. Privat, das bringt mir das so viel und wenn mir das dann auch in der Arbeit so viel bringt, das wird ja der Wahnsinn. Und das war dann meistens nicht so. Meistens war dann relativ schnell die Enttäuschung erstaunlich groß in den letzten Jahren. Hat mir selber auch ein bisschen viel Kopfzerbrechen bereitet und der kompletten Tech-Industrie. Inzwischen habe ich ganz gut verstanden, wo da das Problem liegt, beziehungsweise ich habe es auch mal so ein bisschen ausformulieren können. Ich habe das mal so ganz plump irgendwie das Privat versus geschäftlich Begeisterungsdilemma, habe ich es mal genannt. Ein wahnsinnig globiger Titel dafür. Aber man muss sich das mal so überlegen, wenn man jetzt als Privatperson, jetzt nennen wir einfach mal ein Beispiel irgendwie ChatGPT, was halt beim persönlichen Nutzen trotzdem der Primus ist. Was stellt man da für Fragen jetzt? Bei uns zum Beispiel, ich habe 2 kleine Töchter, da ist so eine typische Frage, so das Kind irgendwie 1,5 Jahre alt, hat einen Ausschlag auf der Zunge, ist ansonsten aber fit, was könnte das sein? Irgendwie sowas. Oder, keine Ahnung, was gibt's für tolle Restaurants in Paris, weil wir da jetzt am Wochenende hinfahren?
Erzeug mir ein Märchen, das ich vorlesen kann abends.
Oh ja, das ist super. Wer das noch nicht getan oder Kinder hat, macht das. Das ist echt super. Die Namen rein und ein bisschen Geschichte, so ein bisschen Buzzwords rein, das klappt toll. Aber ich bin da, wenn ich so eine Frage stelle, habe ich so Ahnung, keine Ahnung, 10%. Ich bin kein Kinderarzt, ich weiß nichts von Kindererkrankungen, also relativ wenig. Ich habe 10% Ahnung und im Internet ist aber in der Vergangenheit sehr, sehr viel über Kinderkrankheiten geschrieben worden. Es gibt ganz viele Bücher dazu. Demnach hat das LM, ChatGPT in dem Fall, vielleicht 80% Ahnung und gibt mir eine Antwort, die für mich einen riesigen Mehrwert hat. Weil das ist so viel mehr, als ich weiß. Und die fehlenden 20% sind nicht so wichtig, weil wenn es irgendwie was, wenn ich merke, dass da noch was dazukommt, dann gehe ich hier zum Arzt damit. Also diese 80% Antwort ist für mich so richtig, richtig zufriedenstellend. Oder auch wenn ich nach den Cafés in Paris gefragt habe, das ist so viel besser als das, was ich weiß. Und diese Begeisterung, diesen riesen Mehrwert, den wir davon haben, mit dieser Erwartungshaltung gehen wir natürlich alle dann auch in unsere Arbeitswelt und sitzen dann bei mir zum Beispiel in den Meetings und sagen, Mensch Max, das klappt ja überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das liegt dann daran, dass wenn ihr euch mal überlegt, was man für Fragen so im Arbeitsumfeld stellt, dann sind die ganz anders. Dann ist das irgendwie sowas wie, fasse die wesentlichen Bestandteile unseres Q1-Reports über Kunde XY zusammen und fülle das in unsere Standard-SWOT-Analyse ein. Das klingt jetzt so wie, also wenn man das selber in seinem Arbeitsalltag tut, dann denkt man sich, das ist ja stinkelangweilig, so, das könnte ja ein interessierter Affe. Aber wenn man jetzt mal so wie ich das jetzt auch schon erzählt habe, so ein bisschen drüber nachdenkt, ist das ja eine viel, viel spezifischere Aufgabe, die auch so überhaupt nicht aus dem Wissen des Modells heraus beantwortet werden kann, sondern wo voll viele Sachen dazukommen müssen. Da müssen Dokumente dazukommen, da muss dieser besagte Q1-Report muss rein, dieser Kunde XY, der muss da drin gefunden werden, das Dokument muss gelesen werden, dann irgendwie die SWOT-Analyse, die da in dem Unternehmen Standard ist, die muss auch mal irgendwo gefunden werden. Dann gibt es da vielleicht auch noch irgendwelche Konventionen, die so gar nicht irgendwie niedergeschrieben sind, sondern wie man das halt so macht. Das heißt, eigentlich müsste das Ding auch noch die letzten 20 von diesen Analysen lesen, um zu sehen, wie die so gemacht werden. Und das ist einfach eine richtig, richtig schwierige Aufgabe, auch wenn sie sich vielleicht so emotional total stinkelangweilig anfühlt. Und da ist es dann halt so, dass das andere Ding ist, in der Arbeitswelt, da habe ich, wenn ich da arbeite, ja in der Regel schon ein bisschen Ahnung von dem, was ich tue. Also manche mehr, manche weniger. Aber ich würde jetzt einfach mal so grob sagen, dass wenn ich so eine Frage stelle, dann habe ich selber ja schon zum Beispiel ja, 60% Ahnung. Und ich weiß ja schon so einigermaßen, worum es geht. Und das LM-System, nennen wir es jetzt einfach mal, hat dann, selbst wenn es die richtigen Dokumente, die dafür mal gründlich notwendig sind, und das ist schon ein großes Wenn, also das ist gar nicht so trivial, dass es die richtigen Dokumente dafür bekommt, selbst dann hat es vielleicht 70% Ahnung. Und blöderweise sind in dem Fall die fehlenden 30% auch noch super wichtig, weil da halt super relevante Sachen drinstehen könnten, oder wenn sie nicht drinstehen, ist auch relevant. Das muss quasi am Ende eine 95% gute Antwort sein. Und dann ist sehr oft die Erkenntnis, man sagt, dann kann ich es halt gleich selber machen. Dann brauche ich dieses komische AI-Zeug auch nicht. Also zusammenfassend kann man sagen, man überschätzt, wie individuell man als Individuum ist Man denkt immer, man ist so eine ganz besondere Schneeflocke. Und das ist der Wahnsinn, dass dann zum Beispiel ChatGPT mir so gut dabei helfen kann. Aber eigentlich ist man so wie alle anderen. Ich bin einer von Milliarden von Eltern, die nach irgendwelchen Kinderkrankheiten fragen. Und einer von Millionen von Leuten, die nach irgendwelchen Cafés in Paris fragen. Aber auf der professionellen Ebene unterschätzt man, wie individuell die eigene Arbeit ist. Die fühlt sich vielleicht manchmal doof an und als könnte ein interessierter Affe das machen. Aber das ist viel spezifischer und erfordert viel mehr Erfahrung, als man im Allgemeinen so täglich wahrnimmt. Wenn man mal zurückdenkt, so wie lange habe ich eigentlich gebraucht, um diese Aufgabe, die ich da jetzt gerade tue oder automatisieren möchte, selber zu tun, dann merkt man so, okay, da muss man schon wirklich einiges wissen dafür eigentlich. Und da überschätzt man, als wir Menschen neigen dazu, die Wichtigkeit von Intelligenz zu überschätzen und die Wichtigkeit von Erfahrung zu unterschätzen. Und genau das ist dann quasi meine Aufgabe, das auszugleichen, beziehungsweise das dann zu erklären, wie man das denn umgehen kann und dann trotzdem Systeme bauen kann, die im professionellen Einsatz begeistern. Das war jetzt eine ganz schön lange Antwort wieder, ne?
Ja, aber das fasst das, glaube ich, ziemlich gut zusammen, wo der Hauptunterschied ist, warum dieser Unterschied da ist in der Wahrnehmung im Privaten. Oder auch, ich sag mal, es natürlich auch im Geschäftlichen, wenn ich eine Sache mache, was viele Leute vor mir gemacht haben, wo es viele Beispiele im Internet gibt, dann kann das auch für mich als Person im Businessumfeld so wunderbar funktionieren. Administration, wir haben jetzt Sommerpause gerade, das heißt, viele Leute sind dann im Urlaub. Das heißt, ich mache mal Aufgaben, übernehme Aufgaben, die ich lange nicht mehr gemacht habe oder wo ich mich komplett neu einfuchsen muss. Und da hilft mir ein Sprachmodell mit Internetrecherche zusammen, sehr schnell auf den richtigen Pfad zu kommen, Probleme zu lösen, mich in Themen reinzudenken. Und das hat auch diesen Wow-Effekt, weil wieder, auch wenn es jetzt im professionellen Umfeld ist, ich habe wenig Wissen. Es gibt sehr viele Beispiele im Internet und das, was da kommt vom großen Sprachmodell, liefert mir genau das, was ich brauche, diese 80%. Im Business geht es aber sehr viel häufiger ja darum, dass man einen Prozess hat oder Abläufe hat, die 100-fach, 1000-fach, 10.000-fach wiederholt werden. Und in dem Moment, wenn ich diesen Prozess nehmen könnte und ein bisschen verbessern könnte, Teilschritte automatisieren könnte, halb automatisieren könnte, Menschen Arbeit abnehmen könnte in diesen Prozessen, wo es schwierig ist, das bisherige Geschäftsprozess Automatisierung zu machen, weil es eben halt Texte gibt, die verstanden werden müssen. Weil, was weiß ich, der Auslöser eine Beschwerdemail von einem Kunden ist oder eine Problembeschreibung ist oder sowas. Und dann habe ich ja eben halt etwas, was nicht ganz so scharfkantig abgegrenzt ist, dass ich dann so eine alte Business Automation Regel darauf anwenden kann, sondern wo ich eben halt erstmal verstehen können muss, was brauche ich dafür, was steckt da drin, welche Werkzeuge brauche ich, muss ich auf das Kundenmanagementsystem zugreifen, muss ich auf die Warenwirtschaft zugreifen, muss ich aufs ERP-System zugreifen, um das dann zu tun, dann die Informationen zu holen, vielleicht eine Aktion auszulösen und dann auch Antworten zu erzeugen. Die Antwort kann in dem Fall einfach sein, ja, ich habe den Kundendatensatz verändert. Ich habe ihre Bankverbindung in ihrem Kundendatensatz verändert. Das kann ja die Antwort sein. Der Haupteffekt ist dann aber tatsächlich die Änderung. Gibt es denn für Unternehmen einen besonders gut geeigneten Einstiegsfall, in dem KI-Agenten eingesetzt werden können, um die Technologie besser kennenzulernen? Vielleicht, weil er einfach umzusetzen ist oder weil der Prozess am meisten davon profitiert, wenn man ihn nicht nur automatisiert, sondern eben halt mit Agenten dynamisch und adaptiv gestaltet.
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil das sehr individuell ist. Also grundsätzlich, du hattest jetzt schon gesagt, hier Kunden-E-Mails, das ist eigentlich schon ein super Stichwort. Was ich immer sage, ist, es ist überall da was zu holen, wo menschliche Hirne verwendet werden, um Text zu lesen oder zu schreiben. Und da ist natürlich alles, was wir nennen es Customer Care, also alles, was Kundenfeedback ist, alles, was E-Mails in die reinkommen, was Tickets in die reinkommen oder beliebige andere Kanäle. Das sind grundsätzlich mal spannende Bereiche. Da kann man schon relativ schnell relativ viel Mehrwert generieren. So muss man sich gut überlegen, wie viel man sich da auf Anhieb trauen möchte. Und die Gefahr ist dann besagterweise, dass man zu sehr mit einer rosaroten Brille es angeht. Und dann in Situationen rennt, wo man dann die Realität, die Erwartungshaltung mit ziemlich viel Schwung einholt. Demnach, wie wir das angehen, beziehungsweise wie ich empfehlen würde allen, die jetzt hier auch vielleicht zuhören und die sich überlegen, wie man damit starten kann, konkrete Use Cases definieren. Wirklich ganz konkret sich überlegen, was wollen wir erreichen? Und Wir haben da, also jetzt hier bei, wenn wir von IBM da, gibt es Möglichkeiten, kleine Engineering nennt sich das dann, dass man das so zusammen Prototypen baut. Da hat IBM ganz tolle Vehikel, um da den Kunden entgegenzukommen. Aber was ich jetzt auch persönlich empfehlen würde, wenn man sich überlegt, was möchte man denn, wo möchte man denn einsteigen, bringt das mal ganz konkret zu Papier im Sinne von Beispielfragen und Beispielantworten. Bleiben wir mal vielleicht bei, keine Ahnung, E-Mails. Möchte bei E-Mails irgendwie die rausfiltern, die irgendwie Beschwerde-E-Mails sind, dann im CRM-System irgendwie nachschauen, was ist denn der Kunde, was hat er gekauft und dann vielleicht irgendwie einen E-Mail-Vorschlag generieren, den man dann an den verantwortlichen Sachbearbeiter schickt, so wegen der Kunde hat sich beschwert, hier wäre ein Vorschlag, wie du dem Kunden antworten kannst. Das vielleicht mal so als ein, das wäre schon mal der erste Schritt, so sich konkret zu überlegen, was wäre denn ein Use Case, der Wert stiften würde, aber wo die Gefahr, dass wir uns in die Nesseln setzen und das nach hinten losgeht, sehr gering ist, weil immer noch Human in the Loop und da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Da würde ich dann ganz konkret empfehlen, beziehungsweise wenn ich in diesem Projekt beteiligt bin, würde ich da auch sehr mit Nachdruck drauf pochen, dass man sich mal konkret die E-Mails raussucht, die da zum Beispiel Beschwerde-E-Mails wären. Und die, die es nicht sind. Und erstmal zu schauen, kann man die gut voneinander unterscheiden? Erkennt man das? Kann ein AI-Agent, ohne jetzt diesen Kunden zu kennen, das überhaupt unterscheiden? Da geht es nämlich schon los. Ne? Da ist dann, manche Kunden sind wahnsinnig freundlich und wenn sie mal nicht wahnsinnig freundlich sind, dann ist das eigentlich schon eine Beschwerde. Andere Kunden wiederum sind vielleicht sehr fordernd und da schlägt dann vielleicht schon der Hate-Abuse-Profanity-Filter an, weil da schon Beleidigungen mit drin sind. Und das ist dann vielleicht noch nicht mal so richtig eine Beschwerde. Also das sind so Sachen, was man als Mensch immer so intuitiv macht und für uns ist das intuitiv eigentlich klar. Aber wenn man eben wie ein Large Language Model ein Gedächtnis von nur wenigen Minuten hat und quasi absolut kein Langzeitgedächtnis, ist diese Aufgabe dann erstaunlich schwierig. Das ist immer so der erste Schritt, E-Mails raussuchen. Kann man das überhaupt unterscheiden? Nächster Schritt, im CRM-System nachschauen. Geht das überhaupt? Hat dieses CRM-System eigentlich etwas anderes als eine GUI? Das ist, was ich am Anfang gesagt hatte. Am Ende ist es Text rein, Text raus. Dieses CRM-System muss eine API haben, eine Programmierschnittstelle, wo ich meine Abfragen programmatisch machen kann. Irgendwie, keine Ahnung, muss man wahrscheinlich irgendwie so ein JSON-Objekt und dann Name des Kunden und so. Geht das überhaupt? Haben wir da überhaupt Zugriff drauf? Ist das mit persönlichen Accounts? Ist das nur in einem VPN? Da gibt es ganz viele technische Fragen, die man sich dann auch überlegen muss. Und dann, was steht in diesem CRM-System überhaupt drin? Und das, wenn man zu diesen E-Mails, die Antworten so, was wäre die perfekte Antwort formuliert? Also diese ganzen Schritte, die ich gerade aufzeichne, wo es zu Problemen kommen kann, über die kann man sich dann Gedanken machen. Wenn man das mal quasi die Realität und die perfekte Antwort nebeneinander legt, dann kann man sich das überlegen, was für Schritte wären überhaupt notwendig. Es sind erstaunlich viele. Und wo sehen wir da Probleme? Wo kann es da haken? Was müssen wir gucken, um solche Sachen aus dem Weg zu schaffen? Zum Beispiel Schnittstellen und so, das ist was ganz Konkretes. Aber auch, wo sind eigentlich, und das ist auch ein Thema, wo wir uns nochmal unterhalten können, welche von diesem Problem, das eigentlich irgendwie so technisch, faktisch erscheint, sind eigentlich so ganz weiche menschliche Faktoren, die demnach ganz schwierig zu greifen sind für so ein Large Language Model. Das ist jetzt die Antwort auf die Frage, wo ich gar nicht mehr genau weiß, was deine Frage eigentlich war.
Eigentlich war die Frage, ging in Richtung ein besonders gut geeigneter Einstiegsfall.
Ja, genau, demnach, die Antwort ist, es gibt ganz vieles überall, wo Freitext geschrieben wird, da ist es schon mal spannend. Und dann konkret Musterfragen, Musterantworten schreiben und so sich durch diese Use Cases durcharbeiten, dann können auch hier die Zuhörer, die sich hier vielleicht Gedanken machen, so kann man sich auch selber da durcharbeiten und dann relativ konkret schon sagen, so das könnte klappen, das könnte nicht klappen, hier ist es komplizierter, hier ist es weniger kompliziert, hier ist richtig viel Wert dran mit wenig Aufwand. Und so machen wir das auch in den Workshops, die wir mit Kunden zusammen machen. Und so würde ich es auch ganz konkret jedem Einzelnen empfehlen.
Also es gibt auf einer Seite, gibt es natürlich dann diese Anwendungsfälle, wo ein Text die Ausgangsposition ist oder der Ausgangspunkt ist. Teilweise sind es aber auch die Texte, die dann im Kontext verwendet werden, die dann flexibel sind. Das heißt, ich habe zum Beispiel, ich soll ein Gutachten schreiben oder ein Gutachter soll ein Gutachten schreiben über einen medizinischen oder juristischen Fall. Dann ist der Auftrag eigentlich fast immer der identische, die Arbeitsvorbereitung zu tun, die Fakten zusammenzusuchen, vielleicht Gesetze oder neuere Verordnungen, die da irgendwie mit reinspielen, zusammenzusuchen. Aber der Kontext, die Klageerhebung oder die Beschreibung der medizinischen Behandlung ist das, was sehr viel Text enthält und wo verstanden werden muss, was da drin steht. Vor 25 Jahren war ich beteiligt an einem System, wo bei einem Tourismuskonzern Reklamationen zu einem Fall vorbereitet werden sollen, so dass der Kundenbearbeiter, der Kundenbetreuer dann alles beisammen hatte, um den Fall entweder kulant zu regeln oder zu sagen, nee, das ging nicht anders oder Pech gehabt oder was auch immer. Das heißt, von dem Eingang der Beschwerde, damals noch viel auf Papier, manchmal per Fax, manchmal auch schon per E-Mail, erstmal zu einer Schrift zu kommen und dann aber loszugehen, zu gucken, wie du gesagt hast, in das Buchungssystem reinzugucken, gab es eine Buchung überhaupt für den Kunden? Finde ich die Buchung dazu? Dann weiß ich, wenn ich die Buchung habe, in welchem Hotel, in welchem Zielgebiet war er? Dann zu gucken, das ist eine Beschwerde über Baulärm. Also gucke ich mal, habe ich eine Information schon vorliegen, dass bei diesem Hotel eine Baustelle rumrum war? Habe ich vielleicht eine Information aus dem Zielgebiet, die dazu relevant ist? Habe ich andere Beschwerden, die schon bearbeitet wurden? Und das kann eben halt ein Agent, wenn er die geeigneten Werkzeuge hat, tatsächlich autonom tun. Und dann eben halt das auch darauf beschränken, was Sinn macht. Also wenn es eine Beschwerde über, was weiß ich, den Pool ist, dann brauche ich vielleicht nicht den Wetterbericht oder sowas von der Zeit. Und kann die Sachen so zusammensammeln, dass ich eine Fallakte habe, sodass ein menschlicher Bearbeiter dann einmal noch kurz liest und sagt, okay, ich habe die Beschwerde, ich habe die Fakten, die mir der Agent zusammengesucht hat und kann darauf dann reagieren. Das ist dann vielleicht nochmal ein anderes Beispiel für einen möglichen sinnvollen Einsatz eines KI-Agenten.
Ja, da war der eure Zeit echt voraus.
Nee, das war alles manuell. Also das war alles gecodet und schon so, dass man sich vorher überlegt hat, dass man dann erstmal lieber zu viel als zu wenig sammelt und das Ganze alle dann in der elektronischen Fallakte gesammelt hat.
Ja, das wäre genau solche Use Cases, das macht sehr, sehr sinnvoll. Also dass du einfach wirklich so ein assistierendes System, dass du das Wissen aus verschiedenen Quellen aggregiert und dann dem Experten, in dem Fall halt, der die Beschwerden bearbeitet oder zumindest der dann dafür verantwortlich ist, in einer aggregierten Form vorlegt. Das macht in ganz vielen Industrien auch Sinn. Das haben wir auch dann, wenn wir jetzt hier von Legal, wenn man das auch angesprochen gehabt, von Legal, also alles, was Juristerei ist oder auch alles, was im medizinischen Bereich ist, solche Research-Sachen, Daten zusammensuchen auf eine intelligente Weise, die so vor einem Jahr noch überhaupt nicht möglich war, das kann immer sehr viel Sinn machen. Da muss man sich dann halt auch ganz konkret überlegen, wie verbringe ich meine Zeit hier als Wissensarbeitender. Patentanwälte ist so ein ganz, ganz spannendes Thema, wo wir auch bei IBM so eine richtig, richtig coole Referenzstory haben oder das mit einem Unternehmen zusammen gemacht haben, wo du bei sehr, sehr teuren menschlichen Gehirnen bei Patentanwälten richtig viel Zeit einsparen kannst, weil du eben ganz gezielt nach Informationen in den richtigen Quellen suchst und einfach Mengen an Text verarbeiten kannst, die für menschliche Gehirne nicht machbar sind. Also da ist super viel Fleisch dran, wie ich immer sage.
Wo man aufpassen darf, glaube ich, ist gerade am Anfang die Sache nicht zu sehr alles auf einen zu schmeißen. Also zu sagen, ich habe jetzt einen KI-Agenten, der alle Kundenbeschwerden, egal was es ist, abarbeiten kann, sondern dann zu sagen, okay, ich mache vielleicht ein paar Spezialisten. Ich mache einen Spezialisten für Beschwerden über das Produkt, über Beschwerden über die Lieferung, über Beschwerden über X, Y und Z. Und mach dann vielleicht noch ein orchestrierendes Werkzeug, einen Agenten davor, der diese anderen Agenten als Werkzeug nutzen kann. Weil wenn man versucht, alles in einen Agent reinzupacken, braucht ihr ganz viele Werkzeuge. Und umso mehr Werkzeug ich reintue, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das am besten passende Werkzeug vielleicht übersieht und nicht benutzt. Und deswegen macht es vielleicht mehr Sinn, dann kleine Fachidioten wieder auch an der Stelle zu entwickeln und damit zu starten.
Ja, bin ich grundsätzlich mal voll bei dir, Thomas. Wir sind jetzt aber inzwischen glücklicherweise an einem Punkt, das war vor einem Jahr noch nicht so, oder vor zwei Jahren, wo das uns diese Gen-AI-Welle voll überrollt hat, da wurden viele Projekte, da haben wir die Prämisse gemacht, wir wollen das mit Gen-AI machen. Wir brauchen ein Gen-AI-Projekt, weil wir brauchen eine AI-Strategie in dem Unternehmen. Fand ich natürlich cool, weil das ja voll mein Feld ist und alle wollten quasi genau das, was ich kann. Für mich super, für die Unternehmen meistens nicht. Jetzt hat sich das insofern ein bisschen beruhigt, dass wir jetzt wieder mehr in tatsächlichen echten Problemen denken und dann die Lösungen suchen, die dafür auch passen. Und du bist jetzt schon ganz konkret geworden bei Agenten und Werkzeugen und wie man da so das architektonisch da gestalten kann, dass die Agenten einigermaßen zuverlässig und nachvollziehbar sind, bin ich auch zu 100% bei dir, hast du vollkommen recht. Aber ich würde davon abraten, dass mit dem Gedanken, wir machen das alles mit agentischer KI, an das Problem ranzugehen. Ich meine, es ist klar, es ist irgendwie durch diesen Kosmos Gen AI so eine ganz neue Dimension von Problemen plötzlich lösbar geworden. Und es macht auf jeden Fall Sinn, gezielt nach diesen Problemen zu suchen, die bisher nicht lösbar waren und jetzt mit GenAI lösbar sind. Also das ist so ein Spagat. Ne? Du darfst, man darf schon explizit auch nach den Sachen suchen, die jetzt technologisch möglich geworden sind, aber man sollte nicht mit der Technologie zuerst kommen und dann, wie kriege ich das hier auf mein Problem drauf gehämmert?
Lass uns was mit KI machen und danach gucken wir mal, welche Probleme wir haben.
Genau. Richtig. Und dann schauen wir mal, ob es irgendein Problem eigentlich gelöst hat. Aber Spaß hat's gemacht.
Na, man kann ja auch ein großes Sprachmodell nutzen, um zwei Zahlen zu addieren. Ich würde es aber trotzdem eher mit dem Taschenrechner machen.
Ja,
ist
ja
effizienter.
Ja, ja, es ist definitiv effizienter. Es ist, wenn man sich da mal wieder so meine Historie meines Large Language Models, meines Vertrauens reinguckt, da denke ich schon, um Gottes Willen, da hätte ich einfach mal selber mein Gehirn verwenden können dafür. Aber gut, so ist das halt mit allen Technologien, die dann von der großen Begeisterung zur Commodity werden. Wo man jetzt sich überlegt, was man vor 5 Jahren war, wow, was weiß ich alles Google, so, ja, jetzt, was man jetzt alles ChatGPT. Aber im Unternehmen muss man sich das natürlich nochmal ganz anders überlegen, wo du ja wirklich dann halt denken musst, wie viel Ressourcen investiere ich da auch, um, wir haben es ja schon besprochen, nichts, diese richtig low-hanging fruits, diese Sachen, die einfach out of the box funktionieren, gibt's wenige. Es ist immer dann doch mit Aufwand verbunden und man kann nicht einfach nur ein Large Language Model auf irgendwas draufschmeißen und es wird funktionieren. Das funktioniert ganz, ganz selten. Und wenn ja, sollte man sich überlegen, ob das eigene Geschäftsmodell noch sicher ist, weil dann kann es nämlich auch jeder andere machen.
Das war der erste Teil meines Interviews mit Max Jesch zum Thema KI-Agenten für Unternehmen. Im nächsten Teil sprechen Max und ich darüber, in welchen Branchen KI-Agenten bereits zum Einsatz kommen, warum es gerade für KMUs schwer werden wird, KI-Agenten einzuführen und welche Rolle das Context Engineering bei der Entwicklung von KI-Agenten spielt. Wenn Sie diese und viele weitere spannende Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.